Der Referent, meine sehr verehrten Damen, sehr geehrte Herren, den ich nun ankündigen darf, hat, obwohl hier am nächsten zu München geboren, nämlich in Forchheim, Oberfranken, zweifellos die weiteste Anreise heute. Er kommt aus dem fernen Brasilien. Anthony P. Müller hat in Erlangen und Nürnberg Rechts- und Staatswissenschaften studiert und nach seiner Promotion und nach seiner Habilitation waren seine Stationen Virginia in den USA, die kommissarische Leitung des Instituts für Staats- und Versicherungswissenschaft der Universität Erlangen. Er war Gastprofessor des Deutschen Akademischen Auslandsdienstes an der brasilianischen Bundesuniversität von Santa Catarina sowie Gastprofessor in Guatemala an der Universität Francisco Marroquin mit Schwerpunkt in österreichische Wirtschaftstheorie. Seit 2008 ist Professor Müller Professor der Volkswirtschaftslehre an der Bundesuniversität Universidade Federal de Sergipe im Nordosten Brasiliens. Er ist Leiter des Forschungsprojektes Gesellschaft, Wissenschaft und Technik mit einem Doktoratsprogramm. Er ist Associate Scholar des amerikanischen Mises-Institutes sowie Mitglied per Emerito des brasilianischen Mises-Institutes. Sein Interesse an der österreichischen Schule begann bei der Vorbereitung der Magisterarbeit zur ökonomischen Theorie der Politik, was mit einem Studienaufenthalt am Center for the Study of Public Choice unter dem späteren Nobelpreisträger James M. Buchanan verbunden war. Er kann inzwischen auf 20 Jahre intensive Forschungs-, Lehr- und Publikationstätigkeit im Bereich der österreichischen Schule zurückblicken. Und wenn jemand sich so lange mit der österreichischen Schule beschäftigt, das ist übrigens Karl Menger, dann kann es durchaus sein, dass man sich auch von dem äußeren Erscheinungsbild her dem Begründer der österreichischen Schule annähert. Ich stelle fest, dass Sie nicht nur körperlich zurückgekehrt sind, sondern auch im Geiste da sind und mir sehr gut zuhören. Das freut mich. Herr Professor Müller, wir freuen uns nun auf Ihren Vortrag. Seien Sie gespannt auf Revolution, auf Samtpfoten, wie der Marxismus seinen Herrschaftsanspruch durchsetzt.
Vielen Dank für die nette Begrüßung hier und die Ehre, hier vortragen zu dürfen. Ich bin zum ersten Mal hier und es gehört gleichsam zu meiner Laufbahn unbedingt dazu, auch die Chance wahrnehmen zu dürfen, hier zu sprechen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich werde hier ein Thema ansprechen, das im Kern nicht zu meiner Fachkompetenz gehört, weil ich als Ökonom mich eher mit Wirtschaftsfragen beschäftige, aber ich aufgrund meines Studienganges, ich gehöre noch zu einer Generation der Studentenrebellion und habe auch zu dieser Zeit alle linken Schulungen durchgemacht, die marxistische Schulung absolviert und so weiter und bin eigentlich durch diese Lehrstunden, die privat abgehalten wurde von Studenten, also ohne den Lehrkörper, eine Beschäftigung mit Marx vorgenommen und dann, was dann später kam, mit der kritischen Theorie, da gab es dann extra Seminare, wo man hingehen konnte, also von Studenten organisiert und so weiter und habe mich dann aber sehr frühzeitig dann der österreichischen Schule zugewendet, wobei am Anfang ich das eher so als individuelles Interesse betrachtete und es ist richtig nach meiner Tätigkeit, eventuell zu Beginn meiner Tätigkeit in Brasilien, gleichsam ernsthaft wissenschaftliches Projekt wurde. Das Thema, das ich hier vortrage, lautet Revolution auf Samtpfoten, wie der Marxismus seinen Herrschaftsanspruch durchsetzt. Und das hat mich dazu gebracht, mal wieder die Texte genau anzuschauen, die ich eben, wie gesagt, schon vorher kannte, und darüber hinaus eine ganze Menge von zusätzlicher Literatur zu studieren und habe dabei entdeckt, dass, was ich am Anfang eher als Hypothese betrachtet habe, also die Dauerhaftigkeit des Marxismus, die Dauerhaftigkeit des Herrschaftsanspruchs sich tatsächlich eingestellt hat. Das war für mich die große Überraschung. Ich meine, ich kannte diese Bewegungen der Political Correctness, des demokratischen Sozialismus oder Democratic Socialism in den USA und Ähnliches. Nicht, mich kenne ich und verfolge auch von der Ferne die politische Diskussion in Deutschland, soweit ich es ertragen kann, dann schalte ich ab, ja, und wende mich schöneren Dingen zu, nicht? Und habe aber dann festgestellt, dieses Thema hat schon was für sich, nicht? Da bin ich also sehr dankbar, dass sonst von selber hätte ich es gar nicht in Angriff genommen. Hintergründe, ich will vor allem etwas tun, was eine Vorbereitung ist. Ne? In der Propädeutik hat man früher gesagt, gab es immer Propädeutik der, ich glaube, das gibt es gar nicht mehr, wo man erstmal Grundbegriffe analysiert. Also ich habe nach Volkswirtschaftslehre angefangen mit einer Übung, die hieß Grundbegriffe der Volkswirtschaftslehre. Und in der Philosophie ist es Propädeutik, nicht? Und ich will also einige dieser Grundbegriffe analysieren und fange an mit der berühmten These von Marx: Die Welt, die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kommt aber darauf an, sie zu verändern. Und das stammt aus einer Jugendschrift, aus den Thesen zu Feuerbach. Und klar, diesen Satz habe ich oft gehört. Und wenn man aber ein bisschen nachdenkt, steckt unglaublich viel in dieser These drin, nicht? Einmal die Philosophen. Ja, wieso eigentlich die Philosophen? Wieso nicht die Unternehmer? Ja, oder wieso nicht die Religion? Die Religion, wieso nicht die Militärs? Ja, die ganze Weltgeschichte ist ja voll von militärischen Unternehmen, von Wirtschaftsunternehmen, nicht? Und von religiösen Unternehmen. Wieso kommt Marx auf einmal die Idee, die Philosophen haben nur interpretiert? Ja, gleichsam, die Philosophen haben interpretiert, die anderen haben es gemacht. Und der Text entschlüsselt sich, wenn man anstatt Philosophen Intellektuelle einsetzt. Ja? Mit Marx kommt eine neue Schicht auf, die es vorher noch nicht gegeben hat. Marx hat natürlich unglaublich viel über das Proletariat als neue Klasse gesprochen, aber gleichzeitig mit dem Proletariat in der industriellen Revolution und eigentlich schon vorher kam eine ganz neue Schicht auf, die es vorher in dieser Situation gar nicht, in dieser Form gar nicht gegeben hat, nämlich die Intellektuellen. Voltaire, vielleicht der erste große Protagonist, aber auch die ganze Gruppe um Marx herum, allesamt Intellektuelle. Und die müssen jetzt die Welt verändern. Und da fragt man sich natürlich, verändern wohin und wozu, nicht? Und als nächster Schritt ist dann 1848 das Kommunistische Manifest veröffentlicht worden unter der Autorenschaft von Engels und Marx. Und wenn man jetzt hier reinschaut, und ich habe jetzt hier ganz bewusst wortwörtliche Zitate genommen, dann haben wir hier ein Programm, wie die Welt zu verändern sei, nicht? Und worum geht es? Na? Und das ist ein klarer Kontrast zu der Position von Mises. Bei Mises gibt es den Satz, Liberalismus ist Privateigentum, Produktionsmittel in ein Wort gefasst, nicht? Und in diesem Sinne, hier im Kommunistischen Manifest, kommt ihre Theorien in dem einen Ausdruck, Aufhebung des Privateigentums. Das heißt, hier haben wir den ersten großen Gegensatz. Und das ist ganz wichtig in der Diskussion. Der Streit entzündet sich an der Rolle des Privateigentums und ist auch die klare Diskrepanz, inwieweit ist man liberal und inwieweit ist man Kommunist und dazwischen all diese Schattierungen. Und im nächsten Schritt wird schon richtig interessant, weil damit können Sie ja bleiben. Ja, sagen, okay, wir Kommunisten wollen das Eigentum aufheben. Aber das Privateigentum, aber es geht dann noch einen ganzen Schritt weiter. Und bei Marx sieht man schon Aufhebung mit demselben hegelianischen Begriff, Aufhebung der Familie. Ja? Und das ist natürlich etwas, was in der ersten Zeit der proletarischen Revolution, der kommunistischen Revolution nicht so im Vordergrund stand, obwohl es immer schon sozusagen die Frau im Sozialismus und ähnliche Literatur gab. Aber das ist ja etwas, was wir von gerade zur Zeit und seit einigen Jahrzehnten ganz deutlich sehen können. Man kann ja geradezu von einem Kampf gegen die Familie sprechen, genauso wie man eben von einem Kampf gegen das Privateigentum sprechen kann. Na? Auch wortwörtliches Zitat, und da steht jetzt auf einmal abschaffen, die Nationalität abschaffen. Ja? Und da staut man auch, aha, das war schon im Kommunistischen Manifest, das ist gar nicht so was Neues, das war 1848 veröffentlicht. Ne? Aufhebung des Privateigentums, Aufhebung der Familie, nicht? Abschaffung der Nationalität. Ne? Nationen können irgendwie bestehen bleiben, also Staaten können bestehen bleiben, gewissermaßen, aber die Nationalität kann abgeschafft werden, muss abgeschafft werden. Und dann kommt noch der Zusatz, die Arbeiter haben kein Vaterland, nicht? Also die Abschaffung des Vaterlandes. Ne? Und es ist weiterhin also im Kommunistischen Manifest zu lesen, dass es um einen radikalen Bruch geht, nicht nur, was hier angesprochen wird, sondern gleichsam mit allen Ideen der Vergangenheit, nicht? Mit allem, was bis dahin gedacht wurde. Also man kann fast von einem bewussten Zivilisationsbruch sprechen, der angestrebt ist. Weiterhin, und jetzt kommt der Punkt, auf den ich ein bisschen hinaus will. Ursprünglich ging es darum, dass das Proletariat seine politische Herrschaft dazu benutzen wird, der Bourgeoisie nach und nach, ne, Kapital zu entreißen. Okay, das kennen wir. Alle Produktionsinstrumente in den Händen des Staates zu organisieren, ne, und zu zentralisieren, nicht? Jetzt ist natürlich die Frage, wie macht man das am besten? Wie ist dieses Nach und Nach zu interpretieren? Und damit spaltet sich der Marxismus auf in den revolutionären Marxismus und den reformatorischen oder reformerischen. Na? Und gleichsam in der Geschwindigkeit. Na? Und klar, die russische Revolution war die schnelle Methode und die heutigen Bewegungen, die in dieser Tradition arbeiten, die setzen auf die langsame Bewegung, die natürlich vor allem dadurch an Begründung gewinnt, dass eben der direkte Angriff gescheitert ist durch den Zusammenbruch der Sowjetunion. Und es kommt eigentlich, wir haben ja fast alle gedacht, dass mit dem Zusammenbruch, der Fall der Mauer, Zusammenbruch der Sowjetunion, dieser Teil abgelegt ist. Nicht? Aber es war einfach nur so, dass für die meisten der gewaltsame Angriff auf die Ordnung, die Privateigentumsordnung, abgelegt wurde. Aber umso mehr natürlich jetzt der reformerische Teil zulegen muss. Und das kam ja dann fast als Überraschung. Nach den ersten paar Jahren war so ruhiges Fahrwasser. Und in den letzten ja, 10 Jahren und ein bisschen mehr kommt auf einmal eine ganz starke Bewegung da zustande, die also reformerisch ist. Es gibt keine Revoluzzer mehr, so wie es früher der Fall war. Es gibt keine KPD mehr, in dem Sinn, die den gewaltsamen Umsturz wollen, ne, sondern es wird auf den langsamen Umsturz hingearbeitet. Bei Marx steht eben noch da, und das ist der Unterschied, wie gesagt, ich mache ein bisschen Begriffsanalyse, Altmarxismus, ja, Neumarxismus, nicht? Der Altmarxismus will die Revolution, na, und Reform, nicht? Und Gewaltsamkeit, ne? Die anderen wollen die Reformen. Ne? Also Revolution, gewaltsame Revolution ist der Altmarxismus und beruht auf der Klassenanalyse. Und diese Klassenanalyse, die hat sich auch aufgelöst, nicht, weil wir heute eigentlich nur sehr theoretisch über einen Gegensatz von Proletariat und Kapitalist, und es sind alles keine Begriffe mehr, die eindeutig bestimmbar sind. Ja. Inzwischen sind viele Arbeiter eben auch Kapitalisten durch Eigentumsverhältnisse. Also das musste sich ändern. Fundamente. Und dazu muss man sagen, der Marxismus absorbiert eine ganze Reihe von Denkrichtungen. Das ist vielleicht seine Stärke. Na? Alles, was ich da so blockhaft und schemenhaft gekennzeichnet habe, fließt in den Marxismus ein. Nicht? Der Marxismus ist nicht eine Lehre, die so neben den anderen herläuft. Ja, das wäre ein Irrtum, ja, sondern es ist eine Lehre, die diesen ganzen Komplex in sich aufnimmt und daraus seine immense Position und Stärke bezieht. Wenn man mal ganz kurz so die Namen anschaut, was kommt daher? Feuerbach, der Philosoph, der als ja, eine bedeutende Begründung des Atheismus geliefert hat. Ne? Das sind dann immer klassische Sätze, ne? Nicht Gott hat den Menschen nach seinem Ebenbild erschaffen, sondern der Mensch hat Gott nach seinem Ebenbild erschaffen. Und Feuerbach war der Erste, der das in brillanter Form darlegte und die Intellektuellen damit begeisterte, die natürlich sich als antireligiös definierten, weil nämlich die Priesterschaft, die Herrschaft der Kirche, der hauptsächliche Konkurrent war. Nicht? Also in den Marxismus geht ganz stark der Atheismus rein. Ich habe die erste These stammte aus den Thesen zu Feuerbach, das war eine Quelle für Marx, und das kann man also durchaus nachweisen. Von Hegel stammt die Methodik der Analyse. Und das ist auch ganz interessant, weil nämlich nach Hegel jede Gesellschaft durch Konflikte gekennzeichnet ist, Gegensätze hat es Hegel genannt, nicht? Durch widerstreitende Elemente. Das heißt, für die Marxisten in diesem Sinn, nicht? Jede Gesellschaft, heute wird man eher dem Begriff, ist konfliktbeladen. Nicht? Der Konflikt ist nicht etwas, was man eliminieren muss oder was nie verschwindet. Der Konflikt ist da, er hebt sich dann in einer neuen Konfliktlage auf. Nicht? Also die sogenannte Synthese ist nur die Vorbereitung eines neuen Konflikts. Ja, wir stolpern von einem Konflikt zum anderen. Eigentlich dann die, was dann den Fortschritt darstellt. Es ist natürlich zweifelhaft, ob man die Welt so interpretieren sollte oder nicht. A la Mises, als eher der Versuch, durch Austausch eine Art Harmonie herzustellen. Also durchaus wichtige Unterschiede, die man da festlegen kann, ist sozusagen nicht unsere gesellschaftliche Kooperation auf Harmonie ausgelegt, wechselseitiger Tausch und so weiter, oder ist es tatsächlich immer konfliktbeladen? Der Henri de Saint-Simon hat einen starken Beitrag geleistet, zusammen mit seinem Landsmann Auguste Comte, des Positivismus. Und die haben den Begriff Positivismus geprägt, Comte. Und der hat ganz deutlich schon gesehen, der Rationalismus, die Aufklärung oder der Sozialismus wird nicht gewinnen als rein wissenschaftlich, als rein akademisches Projekt, sondern er braucht was Religionshaftes. Also dieses Element ist ganz wichtig. Der Sozialismus muss als neue Religion unter die Menschen gebracht werden. Der alte Gott ist tot. Der neue Gott ist kommen, die Kirche ist tot, jetzt kommt sozusagen die intellektuelle Macht zum Zuge. Und diese Wurzeln stammen von den sogenannten französischen Sozialisten, Henri de Saint-Simon und Auguste Comte. Rousseau ist unglaublich wichtig, weil was wir eigentlich hier fast schon öfters, also heute schon durchgeklungen ist, diese neue Political Correctness sieht ja, es ist nicht unbedingt und nicht ganz die Mehrheitsmeinung, sondern es ist die richtige Meinung. Ja? Und das ist ja eine Idee, die von Rousseau stammt, der machte diese Unterscheidung Volonté de tous, und Volonté générale, der Gemeinwille. Wir können so, da gibt es ja Konflikte, da gibt es ja keine Einigkeit und die Mehrheit ist ja auch gar nicht so entscheidend. Was entscheidend ist, ist der Gemeinwille, die Volonté générale. Und da ziehen natürlich die ganzen Bewegungen, die wir kennen, ihre Raison d'être raus. Voltaire habe ich schon erwähnt, der Typus des Intellektuellen. Und es gibt eine tolle neue Biografie zu Lenin, die auch schon auf Deutsch erschienen ist, Lenin, ein Leben oder so ähnlich, wo klar wird, wer war Lenin? Und Lenin war die Inkarnation eines Intellektuellen. Wir sehen den ja immer eher so als Revolutionär, aber ist ja eigentlich nur in den letzten Wochen der russischen Revolution nach Moskau gekommen. Und vorher war er Medienarbeiter, hat in verschiedenen Zeitschriften publiziert, war in München auch, war in Wien, war in London und letztlich, als der Erste Weltkrieg tobte, war er in Zürich und ist erst ganz zum Schluss seinen Beitrag zu leisten bei der Revolution. Und das ist natürlich eine erste Figur, der Intellektuelle als Veränderer. Bei Stalin ist es schon wieder anders, aber bei Lenin kann man das ganz deutlich sehen und die Urfigur dessen ist der Voltaire. Darwin wurde extra von Engels an der Grabesrede von Marx erwähnt, also gleichsam die Gesellschaft hat auch diese Gesetzmäßigkeiten, wie sie Marx entdeckt hat, also eine unaufhebbare Aufhebbarkeit. Und schließlich habe ich hier noch als Randbemerkung den Frankismus, das ist ganz wenig bekannt, war aber eine große Bewegung in Osteuropa im 18. Jahrhundert, hat Millionen für die damals geringe Bevölkerung unglaublich Personen angezogen, gleichsam eine neue Religion. Es war noch eine richtige Religion, es war noch also vom Glauben am Messias befallen, nämlich in dem Sinne, warum kommt der Messias denn nicht? Und da haben ja die Katholiken und andere Religionen alle drauf gewartet, ist diese Idee des Chiliasmus, nicht? Der auch im ganzen Sozialismus drin ist. Und diese Spannung ist sehr interessant, nämlich dieser Jakob Frank hat Vorläufer gehabt, aber sein hauptsächlicher Beitrag war folgendes: Es gibt ja die berühmte Figur der Jakobsleiter in der Bibel, ne, Stairway to Heaven, und wir müssen sozusagen Schritt für Schritt diese vielen Stufen hinaufklettern, um sozusagen ins Himmelreich zu kommen. Und da sagt Frank, das geht nicht. Wir Menschen sind dazu nicht imstande. Ja, da kommt der Messias nie. Ja, wir müssen was ganz anders machen. Wir müssen gleichsam nach unten steigen. Na? Und ein klassisches Buch zu diesem Frankismus lautet Redemption Through Sin, Erlösung durch Sünde. Na? Und wir müssen gleichsam, es muss ganz schlecht werden, ja, bevor es besser wird. Ja, die Gesellschaft muss gleichsam in den Abgrund gestürzt werden, damit der Sozialismus sich daraus wie Phönix aus der Asche als Retter, als der weltliche Messias erscheinen kann. Und diese Bewegung ist nicht in Osteuropa stecken geblieben, sondern hat sich weiter nach Westen verbreitet. Es gibt also Hinweise, dass also die KOK-Monarchie, viele davon das aufgenommen haben. Es drangen Ausläufer bis, da war ein Zentrum, Offenbach bei Frankfurt. Und es gibt auch Hinweise, dass diese Bewegung oder diese Kräfte schließlich bis nach Frankreich gelangen und dort, maßgeblich, aber dazu beigetragen haben, die französische Revolution in den Weg zu leiten. Nicht? Das war ja die erste große Revolution, gut, die amerikanische ist ein Sonderfall, aber in Europa zumindest, dort ist die mit einem Umsturz verbunden, mit einem radikalen Umsturz und mit einer Umwertung aller Werte, ja, und mit den ganzen Ideen, die wir hier haben, na? Mit Rousseau, de Volonté Générale, mit dem Tugendterror unter Robespierre, nicht? Mit der Ausmerzung der Vernichtung großer Teile der katholischen Kirche in Frankreich damals, nicht? Und natürlich mit dem hohen Ideal, mit dem moralischen Anspruch, ne, der Brüderlichkeit und so weiter, also der Solidarität. Ne? Eine kurze Definition des Neomarxismus und der kritischen Theorie. Ich habe hier ein ganz kurzes Interview mit Horkheimer, aber das würde ich jetzt nicht machen, um den Vortrag dazu schön, aber ich kann ja den Vortrag zugänglich machen, und wenn man dann draufklickt, kommt Horkheimer, tritt Horkheimer in Erscheinung und spricht in 2 Minuten eigentlich die beste Definition, was die kritische Theorie sei. Und was ich da rausgezogen habe, ist Folgendes. Klar, wissen wir alle, es gibt keine Verelendung des Proletariats, da war der Marx völlig daneben gelegen. Und jetzt kommt Folgendes. Freiheit und Gerechtigkeit. Gerechtigkeit wird jetzt hier als Gleichheit begriffen. Das ist schon mal der erste Falle, in die man nicht hineinfallen darf. Aber Freiheit und Gleichheit sind dialektische Begriffe. Das heißt, auf ökonomisch gesprochen, es ist ein Trade-off. Ja? Ich kann mehr Gleichheit nur gewinnen mit weniger Freiheit. Ja, das ist die erste große neomarxistische Position. Weiterhin, das Gute, ja, das Konfliktlose, das Harmonische, ja, das Vergnügliche an der modernen Gesellschaft, Ja, das Bequeme an der modernen Gesellschaft. Horkheimer sagt, das Gute, ne, ist nicht bestimmbar. Ne? Man fragt sich ja, warum denn nicht? Ja? Es gibt doch so viele Punkte, die wir lobend erwähnen können. Ja? Und dann sagt er ganz deutlich, ja, aber was wir können, ja, ist das Schlechte zu bestimmen. Ne? Die negativen Seiten der Gesellschaft sind bestimmbar. Nicht? Und da kann man natürlich ironisch sagen, wenn ein Problem, ein Scheinproblem der kritischen Theorie abgearbeitet ist, wenn es nicht mehr läuft, ja, also zu meiner Zeit war immer der Begriff Konsumterror. Nicht? Das zieht heute nicht mehr so, weil die Jugendlichen ja ihr Handy wollen. Ja, das dreht man jetzt um in Klimakatastrophe. Es gibt immer eine negative Seite, ja, die dann in einer völlig unakzeptablen Weise absolutiert wird. Ja, das ist doch immer der Punkt. In allen Problemen, politischen, persönlichen Problemen oder Sachlagen, sind wir ja immer mit der Abwägung konfrontiert, ja? Oder alles hat ja Nutzen und Kosten, nicht? Und hier haben wir eine Theorie, die sagt, du musst die guten Seiten immer beiseite lassen und nur das Negative muss betont werden, ja? Und das ist sowohl vom akademischen Sinn, von jeder Art von Wissenschaft her, sowie von jedem Common Sense, ja, absolut weit entfernt. Und hier haben wir gleichsam die analytische Quelle und das Zitat, na, von den Autoritäten dieser Lehre, die hier heutzutage ganz, ganz offenkundig überall herrschen. Da spricht jetzt kurz der, aber das ist ohne Ton, dann lasse ich das weitergehen. Antonio Gramsci, ich weiß nicht, ob der so bekannt ist, aber selbst in Brasilien, wo ich bin, nicht mal, ich habe ja Kontakt auch zur Soziologie, ist der Gramsci eine zentrale Figur, ganz zentrale Figur im Denken der Antonio Gramsci. Und ich habe hier ein Zitat von 1915, wo ich glaube, wo er alles so ziemlich zusammenfasst. Ne? Also mehr als 100 Jahre her. Der Sozialismus ist genau die Religion, ja, die das Christentum überwinden muss. Ne? Der Sozialismus muss das Christentum überwinden. In der neuen Ordnung wird der Sozialismus triumphieren, und jetzt kommt die Methode, Herrschaftsanspruch und wie macht man es, durchsetzt, indem er, der Sozialismus, zuerst die Kultur durch Infiltration, Unterwanderung, und zählt er auf, Schulen, Universitäten, Kirchen und Medien einfängt, ne, wodurch das gesellschaftliche Bewusstsein transformiert wird. Nicht? Also ich glaube, jeder, der die gegenwärtige Zeit beobachtet, kann Tausende von Beispielen dafür heranziehen. Gramsci, der lange Marsch durch die Institutionen, wurde das genannt, auf der Grundlage der Gramsci'schen Theorie von Rudi Dutschke, Führer der Studentenrebellion in Ende der 60er Jahre. Gramsci, das Ziel der kommunistischen Herrschaft, Umsturz der privaten Eigentumsgesellschaft. Das dürfen wir nie außer Acht lassen, dass das das Endziel ist. Nicht? Sag mal, warum machen die das so? Ja, das geht ja nicht jetzt im Klimaschutz. Ja, das ist ja das Mittel. Ja, das Ziel ist ja Umsturz der privaten Eigentumsgesellschaft. Ja, bleibt bestehen, marxistisch bestehen, aber die Taktik muss sich wandeln und Gramsci hat ja den Ersten Weltkrieg beobachtet und hat diese kriegerischen Begriffe immer mitgenommen und dadurch seine Theorie gebildet. Ne? Und es sind also Wörter von ihm in Anführungszeichen. Ne? Muss sich wandeln vom Frontalangriff als Bewegungskrieg, ne? So wie es auch in der Russischen Revolution später war, zum Stellungskrieg, ja? In dem die Kommunisten ihre ideologischen, intellektuellen Schützengräben behaupten und so ihre Position ausbauen. Nicht? Das ist natürlich eine tolle Strategie, nicht? Weil man merkt es ja gar nicht, nicht. Und da haben wir den Titel, ne, Revolution auf Samtpfoten. Man hat die Position, jene Position, vermeidet jeden Frontalangriff. Sozusagen eine intellektuelle Guerillataktik. Ja? Na? Hier, die Rolle der Intellektuellen bei diesem Kampf ist die Unterwanderung der Zivilgesellschaft, der bürgerlichen Gesellschaft, der Eigentumsordnung mit dem Ziel, und es ist auch ein Begriff, der ideologischen Hegemonie, ne, zu gewinnen, ne, mittels Überredung. Ne, man kann ja sagen Indoktrination, nicht? Aber das geschicktere Wort ist ja Überredung. Nicht? Und so, dass wir hier also die intellektuellen Fundamente haben, oder ich habe sie versucht aufzuzeigen, die heutige Zeit, glaube ich, ganz gut erklären. Weil man fragt sich ja, was geht hier vor? Ja, und sagen wir mal, der normale Mensch wundert sich ja, wie man so schön sagt, der normale Mensch wundert sich, ja. Also hier nochmal ganz kurz eine Übersicht. Na, wir haben den Marxismus, oben schreibe ich Marxismen. Nicht? Wir haben die revolutionäre Richtung und wir haben die reformerische Richtung. Und die revolutionäre Richtung waren die kommunistischen Parteien, waren die linksrevolutionären Bewegungen, war der Sowjetkommunismus, Leninismus, Stalinismus, Trotzkismus und uns sehr wohl bekannt noch, ne, der Dritte Weltsozialismus, Maoismus, Castroismus, nicht, die da sozusagen, ja, die eigentlich die erste, ja, bis 1970, 80, 90 fast, die Welt beherrschten. Ne? So diese linksrevolutionären Bewegungen in diesen verschiedenen Ausprägungen. Ne? Darüber hinaus gibt es aber, hat es immer gegeben, die Reformbewegung, und dazu gehört auch der englische Fabianism, ne, da komme ich noch ein bisschen drauf zu sprechen, also englischer Fabianism, Deutschland, der Kathedersozialismus, das wird, glaube ich, oft völlig unterschätzt. Mein Mises wusste es, ja, das waren ja seine Hauptfeinde intellektuell, ne, die Kathedersozialisten in Deutschland im Kaiserreich ausgehend des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts, eine immens einflussreiche Gruppe, ja, der Sozialisten auf Lehrstühlen, vor allem in Berlin, nicht, die gleichsam den modernen Sozialstaat, den modernen Interventionsstaat geprägt haben und intellektuell begründet haben. Nicht? Ich hatte in meinem Arbeitszimmer in Erlangen, Staatswissenschaften, immer noch die große Porträt von Schmoller, war da immer gehangen. Und heute haben wir die sozialdemokratische Linke, nicht die Sozialdemokratie. In der Sozialdemokratie, traditionell gab es immer sehr vernünftige Leute, finde ich. Was dominiert, ist die sozialdemokratische Linke oder Sozialismus. Und heute haben wir eine ganz starke Bewegung in den USA des Democratic Socialism. Nicht? Darüber hinaus haben wir den Kulturmarxismus, die kritische Theorie und die Political Correctness als dieser andere Zug. Jetzt kann man ein bisschen gleichsam begriffsanalytisch Herrschaft mit einbeziehen. Es geht ja, wie den Herrschaftsanspruch durchsetzt. Und hier haben wir diese berühmte Unterscheidung Le Poetie, Servitude volontaire, die freiwillige Unterwerfung. Nicht? Wir haben ja die gewaltsame Unterwerfung und dass die nicht funktioniert, war zum Beispiel, ich habe jetzt gerade Prag besucht, ne, der Prager Frühling, war, sagt ja, das funktioniert nicht, diese brutale, das gibt, der ganze Ostblock hat immer unter diesen Aufständen, auch in der DDR, gelitten, das ist keine stabile Herrschaft. Ne? Eine stabile Herrschaft braucht Zustimmung, ja, braucht eine freiwillige Unterwerfung, nicht? Und dazu braucht man natürlich einen großen intellektuellen Apparat, ja, eine große Medienkompetenz, um sozusagen die Gesellschaft dazu zu überreden. Kurz zusammengefasst: Alterssozialismus, Altermarxismus, Sein bestimmt das Bewusstsein. Klassischer Satz von Marx. Nicht? Und jetzt der neue Trick ist, dass man vom Neomarxismus gleichsam nicht nur sagt, Bewusstsein bestimmt das Sein, ja? Ja? Sondern es ist noch ein bisschen intelligenter. Man sagt, Bewusstsein bestimmt das Sein, daraus gibt es diese Produktionsverhältnisse. Und wenn wir das richtig rumdrehen, ja, wenn wir sozusagen das Sein dadurch verändern, dann wird umso mehr das Bewusstsein in diese Richtung bestärkt. Nicht? Also ganz kurz zusammengefasst, auf die heutige Zeit, ein bisschen provokativ. Wenn wir zum Beispiel so ein radikales Klimaschutzprogramm, wie es vorgeschlagen wird, auch in den USA durch den New Green Deal, ja, durchsetzen, mittels Bewusstseinsveränderung, dann verändern wir so stark das Sein, die Realität, die ökonomische Realität, dass gleichsam alle nach dem Sozialismus quasi rufen, weil Massenarbeitslosigkeit, Masseninflation oder ähnliche Probleme herrschen. Vielen Dank.